ARD.
SWR Kultur. Essay.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.
Eigentlich hat alles so gut angefangen. Mit dem Wechsel vom kleinen Sun-Studio zum Großunternehmen RCA Victor ist Elvis Presley endgültig auf der nationalen Bühne angekommen. 1956 erscheint nach den 5 Sun-Singles sein erstes Album. Es wird augenblicklich ein internationaler Erfolg. Ebenso wie die gleichzeitige und nicht auf dem Album enthaltene Single Heartbreak Hotel. Kein Rock'n'Roll-Song, sondern eine existenzialistisch düstere Blues-Nummer, so verführerisch wie eine Einladung in die Unterwelt. Elvis hat sensationelle Fernsehauftritte. Und noch im selben Jahr kommt sein erster Spielfilm in die Kinos, Love Me Tender. Ein Jahr später zieht er als Millionär in das Anwesen Graceland in Memphis ein. Ein König in seinem Märchenschloss. Als er 1958 zur Army eingezogen wird, scheint der Rock'n'Roll-Rebell endgültig zum guten amerikanischen Jungen verwandelt. John Lennon, ein Fan der ersten Stunde, wird das mit dem bösen Satz kommentieren: Elvis starb an dem Tag, an dem er in die Army eintrat. Tatsächlich aber gab der neue Erfolg Elvis zunächst ungeahnte Kraft. Nicht nur kommerziell eröffnete ihm der Vertrag mit RCA neue Möglichkeiten, sondern auch musikalisch. Die avancierten Aufnahmetechniken und Produktionsmöglichkeiten sowie die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Studiomusikern und Vokalensembles wie den Jordanaires, neue Formate wie die Langspielplatte, die gewaltige öffentliche Resonanz. Dies alles gibt ihm die Chance, sich musikalisch frei zu entwickeln. Seine stimmlichen Ausdrucksformen erweitern sich ebenso erstaunlich wie sein Umgang mit neuen Genres. Hatten seine Sun-Aufnahmen aus dem Blues, aus Gospel- und Country-Songs gelebt? So beginnt er nun mit Pop-Songs, populären Opernarien und dem Jazz zu spielen. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, fever. Elvis is back. Aufgenommen kurz nach seiner Rückkehr von der Army wurde das erste rundum perfekte Elvis-Album. Hier singt der Peggy Lees Fever so sinnlich und cool wie niemand vor oder nach ihm. Hier tanzt er leichtfüßig mit The Girl of My Best Friend und hier geht er am Ende wieder zurück bis an jene Weggabelung, an der sich Jazz und Rock getrennt haben. Mit seiner Aufnahme von Lowell Falsons Blues Reconsider Baby. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever, in the morning, fever all through the night, everybody's got the fever, that is something you all know. 1954 hatte er Folsom in der Beale Street in Memphis mit diesem Song live erlebt. Jetzt beendet er sein popfreundliches Album mit amerikanischer Roots-Musik als Bluessänger und Gitarrist wie früher. Denn dies bleibt die Quelle, aus der er seine künstlerische Kraft bezieht. Elvis' erste Fernsehauftritte sind Skandale und Sensationen in einem. Bei Milton Berle, den Dorsey Brothers und vor allem bei Ed Sullivan. In diesen ungemein populären Familienshows erscheint Elvis wie ein Tiger im Streichelzoo. Je ekstatischer das jugendliche Publikum in den Studios und vor den Bildschirmen reagiert, desto eindringlicher warnen konservative Kritiker vor diesem Teufelszeug, das als Niggermusik die säuberliche Rassentrennung ebenso bedroht wie die sexuellen Tabus der prüden Eisenhower-Jahre. Als Elvis 1956 bei Ed Sullivan die Bluesnummer Hound Dog als Rock'n'Roll-Song spielt, lässt er nicht nur seiner Stimme, sondern auch seinem Körper freien Lauf. In einer spontanen und virtuosen Choreografie. Die Verführungskraft dieser 2,5 Minuten für die Fernsehnation war so überwältigend, dass Elvis fortan mit der berühmt-berüchtigten Kameraanweisung nur noch From the Waist Up gefilmt werden durfte. You ain't nothing but... Gerade Hound Dog wird bis heute immer wieder als Beleg für die These genannt, Elvis habe den Schwarzen ihre Musik gestohlen und sie kommerziell verstümmelt. Schließlich hatte Big Mama Thornton 1953 den Song unvergleichlich bluesiger gesungen, als Elvis das in seiner Rock'n'Roll-Version tat. Und sie selbst hat ihm seinen Hitparaden-Erfolg lebenslang verübelt. Dabei war Hound Dog von dem weißen Songwriter-Duo Leiber & Stoller in New York geschrieben worden. Und Elvis' Vorlage war auch nicht Big Mamas Version, sondern die Pop-Version einer weißen Combo namens Freddie and the Bellboys. Gestohlen wurde Big Mamas Erfolg eigentlich nur von dem schwarzen Blues-Sänger Rufus Thomas, der aus dem Hound Dog umgehend eine Bearcat machte. Übrigens für Sun Records und ohne mit dem Wechsel der Tierart einem Copyright-Verfahren entgehen zu können.
You know what you said about me, don't you, woman? Well, you nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door.
Gerade das Beispiel von Hund und Katze aber zeigt, was in der Jazz-, Folk- und Blues-Szene schon von jeher üblich war und was Bob Dylan später in der Formel Love and Theft zusammengefasst hat. Kreative Diebstähle aus Lust und Liebe. Zum Problem wurden die freundlichen Übernahmen in jeder Richtung erst, als die Tantiemen ins Spiel kamen. Und da war Hound Dog tatsächlich ein Menetekel. Denn Elvis verdiente mit seinen Songversionen erheblich mehr Geld als alle Vorbilder zusammen. Und weder er selbst noch seine Plattenfirma zeigten sonderliche Lust, diesen Profit zu teilen. Das änderte sich später. Elvis' kometenhaften Aufstieg zum Superstar hat es aber dauerhaft überschattet. Umso bemerkenswerter ist die Lust, mit der derselbe Elvis dem musikalischen Mainstream der weißen Mittelklasse, die nun zunehmend sein Zielpublikum wurde, zugleich bedienen und provokativ unterlaufen konnte. Am drastischsten zeigt das sein Versuch, schon mit seinem dritten Album ein amerikanisches Lieblingsformat radikal umzudeuten. Auf Elvis Christmas Album wünscht er seinen Hörern 1957 zwar höflich frohe Weihnachten,
thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.
Aber da ist es für solche Artigkeiten schon zu spät. Denn angefangen hat das Album so.
Christmas, Christmas. Christmas.
It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground.
Christmas, Christmas.
It's Christmas time, pretty baby.
Und gleich nach diesem furiosen Anfang singt Elvis eine Version von Bing Crosbys White Christmas, die er von dem schwarzen Gesangsquartett The Drifters übernimmt und deren Kesse-Manierismen er auf die Spitze treibt.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to
Bing Crosbys Hit singt er in der ersten Strophe mit fast übertriebenem Tremolo nach, um ihn dann im zweiten Durchgang aufgekratzt in seine Einzelteile zu zerlegen.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Das war die Dekonstruktion eines nationalen Songheiligtums. Eine Provokation, über die der Komponist Irving Berlin sich so empörte, dass er die Radiosender der USA nicht ganz ohne Erfolg zu einem Boykott von Elvis-Versionen aufforderte. Aus dem amerikanischen Weihnachtspop hatte Elvis seine Variante von Popart gemacht. Solche Eskapaden waren riskant. Und je weiter Elvis unter das Kuratel des Marktes geriet, desto energischer wurden sie unterbunden. Schon mit dem Wechsel von Sun Records zu RCA nämlich war eine Machtübernahme einhergegangen, deren Folgen für Elvis' Karriere unabsehbar sind. Keine Figur in seinem Lebenslauf hat bis heute so lebhafte Kontroversen ausgelöst wie Tom Parker, der sich The Colonel nannte. Er ist zum Gegenstand eigener Biografien geworden und Einigkeit im Urteil über diese schillernde Gestalt ist nicht in Sicht. Denn der Colonel ist der Bad Guy der Elvis-Geschichte und die Personifizierung der Kulturindustrie. Und er ist als ein self-made man, der sich mit Umsicht, Rücksichtslosigkeit und Begabung aus kleinen Verhältnissen zum Millionär heraufgearbeitet hatte. Beinahe so etwas wie der große, hässliche Wiedergänger seines schönen und smarten Schützlings. Momentan wird Elvis noch von Bob Neal gemanagt, sagte er kurz vor der Übernahme. Aber danach wird er mir gehören. Und das war die reine Wahrheit. Ab dem Wechsel zur neuen Plattenfirma gehörte Elvis dem Colonel auf Gedeih und Verderb. Dabei war der Colonel so wenig ein Colonel wie Karl May ein Westernheld. Nie hatte er einen militärischen Rang erworben. Trotzdem bestand er lebenslang darauf, mit diesem Titel angeredet zu werden. Er unterzeichnete mit ihm sogar Verträge. Er war bereits ein gemachter Mann, als er Elvis begegnete. Ein Manager und Headhunter mit einem phänomenalen Gespür für Talent und Erfolg. Elvis packt mit dem Colonel bei ein Geschäft zum gegenseitigen Nutzen. Die beiden Männer waren einander auch persönlich so zugetan, wie der Vater und der Sohn, den sie jeweils vermissten. The Boy nannte der Colonel seinen Jungen, selbst als der schon auf die 40 zuging. Umgekehrt blieb der Colonel für Elvis die bestimmende Autorität. Auch noch, als er gegen seine restlose Vermarktung zu protestieren begann. Das war der Plan. Elvis überließ dem Colonel das gesamte Marketing und einen erheblichen Teil aller Einkünfte. Dafür bekam er alles, was er brauchte, um künstlerisch so produktiv zu sein, wie er das wollte. Ins Wanken geriet diese Arbeitsteilung erst, als das Marketing der Kunst immer dramatischer in die Quere kam. Das geschah vor allem in dem Bereich, in dem der Erfolg sich anfangs am einträglichsten gezeigt hatte, im Kino.
Yes, you know this young man. You've heard more about him than any star personality in the modern entertainment world. Yet here is an Elvis Presley you've never seen before.
Denn zuerst und vor allem will der Colonel seinen Jungen ins Kino bringen. Und Elvis will unbedingt ein ernsthafter Schauspieler werden. Seine Vorbilder sind James Dean und der Marlon Brando von The Wild One. Er will Schauspielunterricht nehmen. Und er besteht auf Filmen, in denen er, wie er sagt, nicht zu lächeln braucht und möglichst auch nicht singen muss. Der Colonel aber verlangt zuerst, dass die Filme genügend Songs enthalten, um Soundtrack-Alben verkaufen zu können.
Love me tender, love me sweet.
Er entwickelt eine unerschöpflich erfindungsreiche Palette von Merchandising-Produkten, die ganz auf ein Teenager-Publikum zugeschnitten sind. Die professionelle Ausbildung wird Elvis beharrlich verweigern.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled.
Die Verträge legen ihn darauf fest, nicht ernsthaft als Schauspieler aufzutreten, sondern als wiedererkennbares Marketingprodukt, als Sexsymbol, als ein wandelndes Warenzeichen. Das Hollywood-Debüt Love Me Tender enttäuscht Zuschauer und Kritiker. Loving You ebenso. Jailhouse Rock bringt einige im Gedächtnis bleibende Szenen hervor, unter anderem eine sehenswerte Tanzversion des Titelsongs. Aber erst der vierte Film lässt ahnen, was in dem Schauspieler Elvis Presley gesteckt hätte. Nicht nur musikalisch ist King Creole das Beste, was Elvis im Film gelungen ist. Leichtfüßig und leise wie in Lover Doll, zusammen mit dem Vokalensemble der Jordanaires und manieristisch überdreht wie in New Orleans. Michael Curtis, der Regisseur von Casablanca, inszeniert Elvis in King Creole als melancholischen Außenseiter und Rebell im New Orleans der Weltwirtschaftskrise. Hin und her gerissen zwischen Anpassung und Opposition und zwischen weißer und schwarzer Musik. Gleich zur Eröffnung singt er im Duett mit der schwarzen Jazzsängerin Kitty White.
And I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish.
Waren Elvis frühe Filme noch mehr oder weniger darum bemüht, den Anschluss an die großen Hollywood-Dramen nicht ganz zu verlieren? So setzten sich ab 1961 die kommerziellen Interessen des Elvis-Marketing durch. Dass Elvis das in der Aussicht auf Ruhm und schnelles Geld mitmachte, hat er sein Leben lang bereut. In den 60er Jahren wurden Elvis Pictures zu einem eigenen Genre. Romantische Liebeskomödien mit eingelegten Schlagern. Schon die Titel markieren den Abstieg ins Elend der immer schneller gemachten und immer billigeren Teenager-Produktionen. 1962 kommt Girls, Girls, Girls in die Kinos. 1965 Girl Happy. 1969 zuletzt noch The Trouble with Girls. Und so klischeehaft wie die Storys sind die Schauplätze.
Acapulco, sleeping in the bay.
Auf den Kassenerfolg von Blue Hawaii 1961 folgt 1963 Fun in Acapulco. 1964 erscheint Viva Las Vegas. Und 1966 Paradise Hawaiian Style. Erinnerte sein Rollenfach anfangs noch an James Deans Rebel Without a Cause, so spielt er nun abwechselnd Rennfahrer, Seeleute, Soldaten, Rodeo-Reiter, Taucher, Piloten. Tollkühne und charmante Herzensbrecher, die jeweils beim Betriebsfest der Rennfahrer, Taucher oder Piloten ein Lied singen dürfen und sich danach singend durch den Rest des Films bewegen.
Pedro the Bull was a killer.
Bis zu drei Filme pro Jahr werden durch die Kinos gejagt. Mit Titeln wie Easy Come, Easy Go, Harem Scarem oder Tickle Me. Mit dem Werbeslogan Gags that will tickle you, Girls that will tickle you, Hits that will tickle you. 29 Filme in 12 Jahren werden es bis 1968. Und es scheint, als werde Elvis unaufhaltsam zum Abziehbild seines eigenen Images. Gefangen in den langfristigen Verträgen, die der Colonel ausgehandelt hat und die ihm nicht einmal bei der Songauswahl irgendein Mitspracherecht lassen, sieht Elvis mit zunehmendem Ekel seinem eigenen Abstieg zu.
His fate was a bad one, his tail is a sad one, it's hanging right over her door.
einigen Interviews, die dann doch lieber nicht veröffentlicht werden, spricht er offen darüber. So etwa rückblickend 1973.
I thought they would give me a chance to show some acting ability. I hoped it would change, but it did not change. It did not change. I became very discouraged.
Every man has a flaming star. A flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star.
Dabei war nicht alles schlecht. In seinen wenigen sehenswerten Filmen muss Elvis sich nicht durch ein Teenager-Musical singen, sondern darf sich wirklich aufs Schauspielen konzentrieren. In Flaming Star spielt er 1960 unter der Regie des Western-Großmeisters Don Siegel einen Einzelgänger, der am Rassismus seiner Umwelt zugrunde geht. Im Südafrika der Apartheid wird der Film dann auch umgehend verboten. Dabei geht es gar nicht um Schwarze und Weiße, sondern um das Verhältnis von weißen Siedlern und amerikanischen Ureinwohnern. Und doch versteht jeder Zuschauer, was damit gemeint ist. Elvis spielt den Sohn eines texanischen Vaters und einer indianischen Mutter. In einer Umwelt, in der sich alles danach entscheidet, ob man weiß ist oder nicht, repräsentiert er das ausgeschlossene Dritte. Es ist diese Rolle des Einzelkämpfers zwischen den Fronten, in der ihn Andy Warhols berühmte Elvis-Serien zeigen. Mit traurigen Augen, den Revolver im Anschlag. Dann, Anfang 1968, noch bevor der letzte vertraglich vereinbarte Kinofilm gedreht wird, kommt der Befreiungsschlag. Erst im Nachhinein wird erkennbar, wie lange er sich schon vorbereitet hat. Bereits 1966, während die Filmmaschine noch vertragsmäßig weiterlief, hatte Elvis mit Aufnahmen begonnen, die dort wieder ansetzen, wo er 6 Jahre zuvor aufgehört hatte. Das Gospelalbum How Great Thou Art kehrte mit den erweiterten stimmlichen Fähigkeiten zu den Anfängen zurück. Die Guitarman Sessions experimentierten mit rauem, maskulinem Country-Rock. Und zwischendurch entdeckte Elvis die Musik der Beatles und die Songpoesie Bob Dylans. Dylan selbst hat erklärt, Tomorrow is a Long Time sei nie wieder so konzentriert, so leicht und eindringlich gesungen worden wie von Elvis 1966. Kein Zweifel, tief unter der immer glatteren, immer flacheren Oberfläche der Schlagerfilme hatte sich wieder etwas sehr Lebendiges entwickelt, das hinaus wollte. Am 3. Dezember 1968 brach es hervor. Der Anlass war eine Idee des Colonel, die das Übliche fortsetzen sollte. Weil 1967 eine Weihnachtssendung mit Elvis im Radio gut angekommen war, wollte er das Format zu Weihnachten 1968 ins Fernsehen bringen. Elvis sollte damit in jenes Leitmedium zurückkehren, dem er mit den Auftritten in der Ed Sullivan Show 1954-55 seinen Durchbruch verdankt hatte. Aber jetzt sollte er sich in der ersten Adventswoche als der nette Junge präsentieren, als den man ihn aus seinen Filmen kannte, als Liebling der weißen Mittelklasse und für die ganze unterm Tannenbaum versammelte Familie. Der lukrative Vertrag über ein TV-Special, den der Colonel mit dem Fernsehsender NBC und dem Nähmaschinenproduzenten Singer als Hauptsponsor abschloss, besagte, dass im Sommer gedreht werden sollte, zwischen Weihnachtsdekorationen und mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Selbst die Setlist hatte der Colonel schon komplett vorbereitet. Doch diesmal hatte der Colonel die Rechnung ohne seinen Jungen gemacht. Und ohne den Regisseur, mit dem Elvis vom ersten Augenblick an so eng zusammenarbeitete, dass sie gemeinsam alle Pläne über den Haufen warfen und etwas ganz Neues probierten. Steve Binder, bekannt als junger Wilder des Showbusiness, wollte die Gelegenheit nutzen, um Elvis als Star in Überlebensgröße neu zu etablieren. Und als einen Musiker für Erwachsene. Ich wollte den wirklichen Elvis zeigen, erinnert er sich, nicht den homogenisierten. Zusammen mit den Drehbuchautoren Alan Bly und Chris Beard entwickelte er eine Show, die Elvis in unterschiedlichen Rollen zeigte. Als Rock'n'Roller im Lederdress, als Showstar und Tänzer, in Filmsequenzen und Live-Auftritten. Und so, dass außer den alten Hits und ein paar Filmsongs auch neues Material zu hören war. Erst von Elvis selbst kam die Idee, nicht nur seine Geschichte zu zeigen, sondern auch die Vorgeschichte seiner Musik. Im Juni wurde der Großteil des Materials aufgenommen. Die Eröffnung bildet eine Filmsequenz, die in einer extremen Nahaufnahme einsetzt.
You're looking for trouble? You came to the right place.
Der Bildschirm zeigt nur Elvis' Gesicht, herausfordernd zur Kamera gewendet. If you're looking for trouble, singt dieses Gesicht, you've come to the right place. Ab jetzt ist klar, dass dies keine Weihnachtssendung für die ganze Familie werden wird. In einer weiten Kamerafahrt wird der Sänger nun immer kleiner, schattenhafte Tänzer umgeben ihn wie Doubles seiner selbst, bis er beinahe in einer riesenhaften Leuchtschrift verschwunden ist. 5 Buchstaben. Der Namenszug Elvis. Restlos hat sich das Warenzeichen vor den Mann geschoben. Zugleich aber geht der Eröffnungssong Trouble in einen zweiten Song über, der zum Leitmotiv der kommenden Stunde wird. Guitar Man.
Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar up my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. And for the next 3 weeks, I went to hunt them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picket would set him on fire, but nobody wanted to hire a guitar man.
Was nun folgt, ist eine Abfolge von Ausschnitten aus intimen Live-Konzerten vor Publikum und stilisierten Spielszenen, die den Weg des Guitarman nachzeichnen. In ihnen erscheint Elvis als der archetypische amerikanische Wanderer. Die Stationen zeigen ihn, balletthaft stilisiert, in Kneipenschlägereien, in einer afroamerikanischen Pfingstkirche, lässig als Nachtclubsänger und umschwärmt von Prostituierten. Diese letzte Szene musste, trotz der sittsamen Abstraktion, wieder herausgeschnitten werden. Die Singer-Nähmaschinen-Firma war um ihr Familienimage besorgt. Das eigentliche Rückgrat der Sendung aber bilden die Ausschnitte aus den live aufgenommenen Konzerten, abwechselnd in 2 unterschiedlichen Inszenierungen. Im Stand-up-Set bewegt sich Elvis, während eine Big Band ihn aus dem Hintergrund begleitet, in einem engen Boxring, ganz nah am überwiegend weiblichen und ausschließlich weißen Publikum. Im Sit-down-Set spielt er mit Freunden in einem improvisierten Stuhlkreis, nur auf akustischen Instrumenten. Diese Szenen markieren den Anfang aller Unplugged-Aufnahmen. Nicht an der Vergangenheit kleben, hatte Binder schon im ersten Arbeitsentwurf notiert. Das Aufregende ist das, was jetzt passiert. So war es. Und schon in den ersten Minuten war der Spaß größer als das Lampenfieber. Ironisch scherzt Elvis mit seinen Mitspielern über die eigenen Rock'n'Roll-Posen. Mitten im Song unterbricht er sich, zieht eine Seite der Oberlippe hoch und sagt, als die anderen den Witz kapieren und lachen:
You remember that, don't you? Yeah. I got news for you, baby. I did 29 pictures like that.
Dabei sieht Elvis blendend aus. Und im schwarzen Lederanzug wirkt er auf der beengten Bühne manchmal wie ein eingesperrter Panther auf dem Sprung zum Ausbruch. Dabei ist er voller Angst ins Studio gekommen. Seit 1961 hat er nicht mehr live konzertiert. Vor 7 langen Jahren und einer Menge schlechter Filme. Steve Binders erlösende Idee war es, 2 der Musiker, mit denen Elvis bei Sun Records angefangen hatte, mit ihm auf die Studiobühne zu setzen. Den Gitarristen Scotty Moore und den Schlagzeuger DJ Fontana. Der großartige Bassist Bill Black war bereits 1965 gestorben. Hinzu kamen Mitspieler aus der Freundesgang, die in Graceland mit Elvis zusammenlebte und Hausmusik machte. It's been a long time, baby, sagt Elvis zwischen 2 Songs. Wie improvisiert diese Jam-Sessions sind, wird schon in der Instrumentierung hörbar. DJ Fontana schlägt den Rhythmus mit zwei Trommelstöcken auf einem leeren Gitarrenkasten, unterstützt von Alan Fortas auf der Rückseite einer akustischen Gitarre und von Lance LeGold auf einem Tambourin. Und Scotty Moore spielt so zurückhaltend und cool wie eh und je, abwechselnd akustische und elektrische Gitarre. In dieser Konstellation ereignet sich das Wunderbare. Elvis vergisst seine Beklemmungen, lässt sich mitreißen von den Songs, als kämen sie über ihn. Er lässt die Songs geschehen mit einer Intensität, wie sein Publikum sie seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Can't Stop It Now ruft er mitten in Lloyd Price's Lordy Miss Claudy aus, bevor er mit Jimmy Reed's Baby What You Want Me To Do weitermacht. Wann nimmt der Scotty das Instrument weg und spielt selbst die elektrische Leitgitarre. Schließlich hält es ihn nicht mehr auf dem Sitz und er springt auf, einen Fuß auf dem Stuhl und die Gitarre auf den Knien. Denn niemand hatte daran gedacht, einen Gitarrengurt mitzubringen. Und ohne Mikrofon. Charlie Hodge musste in aller Eile den Mikrofonständer packen und ihm unter die Nase halten, sonst wäre sein Gesang nicht mehr zu hören. Elvis ist das in diesem Augenblick egal. Er ist jetzt mittendrin in einem Blues, den er so leidenschaftlich singt wie Dave Bartholomew's One Night. Wenn es jemals Musik gegeben hat, die blutet, hat der Kritiker Greil Marcus geschrieben, dann war es diese. If ever there was music that bleeds, this was it. In der Komposition der Sendung sind diese Ausbrüche sorgfältig vorbereitet und eingebettet. Denn mitten im gerade begonnenen Sit-Down-Set unterbricht Elvis hier seine Mitspieler, um etwas loszuwerden, das wie eine von ihm nie zuvor gehörte Grundsatzerklärung klingt. Es ist auch eine.
I'd like to talk a little bit about music.
Ich möchte ein bisschen über Musik reden.
Very little.
Sagt Elvis und fügt lachend hinzu, nur ein bisschen.
There's been a big change in the music field in the last 10 or 12 years. You like that, huh?
Das gefällt dir, was? Fragt der Charlie Hodge, der neben ihm sitzt und einen ironischen Pfiff ausstößt.
And I think everything has improved, the sounds have improved and the musicians have improved, the engineers have certainly improved.
Dann kommt er auf die Entwicklung der Rockmusik zu sprechen, die ihn in diesem Woodstock-Jahr längst überflügelt zu haben scheint. Von den neuen Sounds und Gruppen spricht er, von den Beatles und vom Folkrock der Birds. Und er tut das etwas spöttisch. The Beards, sagt er statt The Birds, die Bärte. Und dann kommt er erst auf das, was er eigentlich sagen wollte.
But a lot of it is basically, rock and roll music is basically gospel or rhythm and blues, and it sprang from that, and it's people have been adding to it, adding instruments to it, experimenting with it.
Das ist das Statement. Was nun folgt, übersetzt es in Filmbilder. In genau dem Augenblick, in dem Elvis an die Ursprünge seiner Musik in der Musik des schwarzen Amerika erinnert, beginnt er zu verschwinden. Sein Gesicht verblasst und geht über in das Gesicht eines schwarzen Mannes, der den Blick trauernd gesenkt hat. Es ist der Tänzer Claude Thompson. Und wenn die Kamera nun wieder zurückfährt, beginnt er einen Solotanz voller Schmerz und Qual, schwarz gekleidet auf blutrotem Boden, während ein Chor das Klagelied der unterdrückten Sklaven anstimmt. Der Übergang von Elvis zu Thompson vollzieht sich so rasch, dass man ihn noch einmal in Zeitlupe ansehen sollte. Denn das Verblüffende daran ist nicht nur, dass Elvis verschwindet und die Szene allein dem Tänzer überlässt, sondern vielmehr die Überblendung der beiden Gesichter selbst, das Crossfading. Um sich klarzumachen, was das in der Weihnachtszeit des Jahres 1968 bedeutete, muss man an eine andere Fernsehsendung erinnern, die derselbe Regisseur nur wenige Monate zuvor gemacht hatte. Im April hatte er in einem ähnlichen Format die britische Popsängerin Petula Clark porträtiert. Die hatte am Ende ein Duett mit dem schwarzen Folksänger und Bürgerrechtler Harry Belafonte gesungen und hatte dabei seinen Arm umfasst. Es war das erste Mal, dass auf einem amerikanischen Bildschirm eine weiße Frau einen schwarzen Mann anfasste. Und der Skandal war ungeheuer. Der Sponsor verlangte, die Szene aus der Sendung zu schneiden. Das weiße Publikum war empört. Unter dem Schlagwort The Touch ging die Szene in die Fernsehgeschichte ein. Sie war einer der Gründe dafür, dass der Produzent Bob Finke gerade Steve Binder als Regisseur für das Elvis-Special vorschlug. Ich hatte diesen Ruf als junger Rebell, schreibt Steve Binder rückblickend. Finkel war der Ansicht, dass das zu Elvis passte. Was Elvis und Steve dann in ihrer Weihnachtssendung zeigen, übertrifft die frühere Provokation noch einmal. Nachdem Elvis den Ursprung der Rockmusik aus Gospel und Blues benannt hat, löst sein Gesicht sich auf in das Gesicht eines schwarzen Mannes, dem er nun für genau eine Minute den Bildschirm allein überlässt, um an eine Geschichte der Repression zu erinnern. Das hat vermutlich nur deshalb nicht zum Skandal geführt, weil alles so schnell ging, weil andere Szenen die Erinnerung dominierten als die einzige, in der sich der Star nicht sehen lässt. Und weshalb Motherless Child auf dem Soundtrack-Album auch gestrichen ist. Diese Sequenz markiert die Voraussetzungen, aus denen dann Elvis' eigene Gospel- und Blues-Performance hervorgeht. Wenn Claude Thompsons Tanz beendet ist, am Ende der Sequenz wird er ihn fortsetzen, tritt Elvis auf und singt ein Gospel-Medley. Elvis singt das zusammen mit einem Trio schwarzer Sängerinnen, die schon mit Marvin Gaye, Ray Charles, Ike und Tina Turner musiziert hatten. The Blossoms. Auch dies war Elvis' Idee gewesen. Die Sängerin Darlene Love hat daran erinnert.
Ursprünglich sollte der Chor ausschließlich weiß sein. Dann hatten Steve Binder und der Produzent Bones Howe die Idee, schwarze Mädchen dazuzunehmen, damit es sich mehr wie Gospel anhörte. Wir dachten, wir sollten nach den Proben wieder raus. Aber während der Aufnahmen kamen Elvis und die Blossoms ins Gespräch und schließlich war es Elvis, der entschied, dass wir in der Sendung sein sollten.
Unmittelbar während der ersten Proben fielen die Schüsse, die den Justizminister und Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy töteten. Kurz nachdem im April Martin Luther King ermordet worden war. In Elvis' Heimatstadt Memphis.
But the man who fought against violence is by violence destroyed. Destroyed by an assassin's bullet at Memphis, Tennessee. A plane had been provided by Senator Robert Kennedy to fly Mrs. King to Memphis.
Gewaltlose und gewaltsame Proteste waren daraufhin überall in den USA ausgebrochen und Robert Kennedy hatte sich als mächtigster weißer Politiker den Protesten angeschlossen.
The dream of Martin Luther King has not died with him, said the president. Men of all races must join together to deny violence the victory.
In einer improvisierten Ansprache nach dem Attentat hatte er erklärt:
What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another. Feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black.
Elvis war von diesen Ereignissen erschüttert. Auf seine verzweifelte Frage, What's happening to our country, konnte Binder nur mit einem Songvorschlag antworten. Wäre es nach den Plänen des Colonel gegangen, dann hätte am Ende des TV-Specials unter allen Umständen ein Weihnachtslied gestanden. I'll be home for Christmas. Stattdessen beauftragten Elvis und Steve Binder den versierten Komponisten und Arrangeur Earl Brown, der auch Claude Thompsons Tanznummer arrangiert hatte, so schnell wie möglich einen neuen Schluss zu schreiben. Das Ergebnis war If I Can Dream. Ein wuchtiger und effektsicherer Song, den Elvis mit äußerstem Pathos sang. Live zum Orchester vom Tonband im jetzt leeren Studio.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land, where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true?
Wo man allerdings heute zuerst nur dieses Pathos wahrnimmt, da waren 1968 die Anspielungen auf die blutigen Ereignisse dieses Jahres unüberhörbar. I have a dream, hatte Martin Luther King beim March of Washington in seiner berühmtesten Rede gesagt.
I have a dream.
Elvis' Schlusssong nimmt diese Rede wieder auf und verbindet sie mit Robert Kennedys Traueransprache, der Compassion toward one another. Ich träume, singt er, von einem besseren Land, in dem all meine Brüder Hand in Hand gehen.
But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart.
1968 stellte die heute sentimental anmutende Zeile den Zuhörern unmittelbar das Bild des Protestzugs in Selma vor Augen, bei dem Hand in Hand marschierende Schwarze und Weiße von berittenen Polizisten niedergeknüppelt worden waren. Das gewaltige Schlusscrescendo schließlich intoniert die Ungeduld des Aufstands, die Ungeduld von Martin Luther Kings Satz »I have a dream today«.
Thank you. Good night.
Nie wieder, sagte ein erschöpfter Elvis nach dieser Aufnahme, nie wieder wolle er einen Song singen, an den er nicht glaube. I'm never gonna sing another song I don't believe in. Diese letzte Szene absolviert er noch einmal vor dem übergroßen Namenszug des Anfangs, als ein Verwandelter. Zum ersten und einzigen Mal in der Show ganz in jenes Weiß gekleidet, das zuletzt das Trio der Blossoms getragen hat. Es wird hier zum Anzug eines Southern Gentleman, der gegen den Rassismus protestiert. Denn auch das gehörte zur Symbolik einer Fernsehsendung, die bis in die Farbenregie hinein so sorgfältig durchkomponiert war wie kein anderer Elvis-Konzertfilm. Aus den drei Farben Weiß, Schwarz und Blutrot. Elvis, so hat Greil Marcus geschrieben, verband eine tiefe Zuneigung zu den feinen Nuancen der schwarzen Kultur mit einem ebenso tiefen Verständnis für sein eigenes Weißsein. Elvis Presleys Weihnachtssendung 1968 war das politische und künstlerische Statement eines Sängers, von dem niemand politische Statements erwartet hatte. Mit diesen 50 Minuten schüttelt er die Lasten der Kinojahre ab, das Image des Schlagersängers für weiße Teenager, das eingetragene Warenzeichen Elvis. Am 3. Dezember 1968 begann sein Wiederaufstieg zum Ruhm. Von nun an erschien er in einer Überlebensgröße, die ihn verklärte und unter einen Druck setzte, unter dem er schließlich zusammenbrach. Ein Künstler, der noch größer war als sein Name. Der König, schrieb ein Kritiker, hat seinen Thron zurückerobert. The King has reclaimed his throne. Und damit, thank you. Good night.
9-12.
Elvis Presley. Radio-Essay in drei Teilen von Heinrich Detering. Zweiter Teil. I Have a Dream. Elvis Presleys Comeback-Show 1968. Es sprach Thomas Arnold. Als Zitator Sebastian Miro und als Zitatorin Kirstin Petri. Ton und Technik, Manfred Seiler und Philipp Stein. Regie, Alexander Schumacher. Redaktion, Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.